Herzlich willkommen zu unserer allerersten Sendung von Schiffbruch mit Jesus, mit Mirko und Martin und Jesus irgendwie auch am Regler, hoffen wir mal.
Ja. Auf jeden Fall eine Menge Technik.
Ja.
Genau. Genau. Wahnsinn, spannend. Bevor wir dann jetzt mit unserem neuen tollen Trailer kommen, noch eine kleine Info für dich. Und zwar geh auf Instagram schiffbruch.mit.jesus. Da findest du zu dieser Folge Fotos und kannst dich so ein bisschen durchklicken, was Martin uns hier so zur Verfügung gestellt hat. Und jetzt der Trailer.
Yeah.
Yeah.
Wahnsinn!
Das ist er.
Was für ein geiler Mensch, Trainer. Alles.
Der verändert schon die Leben der Leute.
Der wird für Erweckung sorgen.
Aber das ist ja auch die Idee von diesem Podcast, dass irgendwie Leute Tatsache zuhören und sagen so, Mensch, das hat mir ein bisschen geholfen, Martin.
Genau.
Hey, erster Podcast. Martin und Mirko. Wie kam das? Was machen wir hier eigentlich? Also ich meine, es ist, unsere Hörer hören das ja irgendwie frühst oder mittags oder abends irgendwie beim Schlafen gehen. Ich meine, wir haben jetzt Sonntagabend, 9:30, sind müde. Warum tun wir uns das an?
Also es war ja so, die Geschichtsschreibung sagt, dass wir ganz überraschend beim Freakstalk plötzlich irgendwie auf einer Bühne saßen. Und also ich, für mich war es auf jeden Fall, ich war vorher noch bei Auf Wacken mit Daniel Benjamin und war irgendwie im ganz anderen Film und bin dann auf dem Freakstock und denke, Alter, wie geil ist das hier, was für eine geile Atmo, und ich war ja auch sehr, sehr lange nicht mehr da, und dann saßen wir da oben auf der Bühne und haben ganz unvorbereitet irgendwie 2 Stunden ununterbrochen gequatscht, geredet, und ich hatte plötzlich das Gefühl, hier ist was passiert. So, also das war jetzt nicht nur irgendwie so ein kurzer Talk, sondern die Stimmung, die Leute haben uns angeguckt, als würden wir da irgendwie von einer Schatzsuche erzählen oder keine Ahnung. Es wäre super spannend und auch fragend, und auch die Fragen und die Gespräche danach, das war auf jeden Fall so intensiv und so besonders, dass wir beiden uns angeguckt haben und gesagt haben, da muss noch was folgen, oder?
Auf jeden Fall. Also es war, ich suche jetzt gerade mal hier den Text raus von dem Freakstock Festival, wo unser Workshop angemeldet war. Und zwar war ja das Thema irgendwie, was machen wir denn jetzt?
Genau.
Also es war irgendwie ein paar Tage vorher irgendwie, dass dieser Slot frei war. Und dann dachte ich so, okay, du kommst irgendwie zum Freakstock hin. Dann lass was zusammen machen. Also lass irgendwie über diese Frage, die mich beschäftigt, die ich bei dir auch ab und zu raushöre, bei anderen Leuten raushöre. Ich meine, wir sind jetzt 30 Jahre mit Jesus Freaks unterwegs. Was machen wir denn jetzt? Also ich werde dieses Jahr 50. Wie geht's denn weiter irgendwie? Mhm. Genau. Und das war ja auch so ein bisschen so die Beschreibung irgendwie so, was ist passiert, aber wie war es damals und was machen wir denn jetzt? Genau. Und es wird kein Workshop nur über die gute alte geile Zeit. Es geht auch darum, dass wir mit dem, was Gott uns anvertraut hat, treu weitergehen bis zum bitteren Ende. Und das war ja auch dann zum Schluss so die Frage irgendwie ins Publikum. Hey, also eher so rhetorisch, also mit der Frage, mit der man anfängt, hört man auch auf. Dachte, das ist nett. So, hey, was machen wir denn jetzt? Dann haben ja Leute im Hintergrund gerufen, einen Podcast.
Ach ja, stimmt.
Genau. Ja, und dann ist halt so dieses Ding, ich meine, Gott und die Welt machen gerade Podcasts. Also es gibt Tausende irgendwie in Deutschland und jeder denkt irgendwie so, hey, guck mal, ich kann irgendwie das und dies und habe irgendwas erfahren, deswegen mache ich jetzt einen Podcast, und wir jetzt eigentlich sehr, sehr spät plötzlich auch, aber irgendwie dachten wir so, ja. Mhm. Haben dann mit Leuten geredet, die meinten so, mach das, das ist ein interessantes Thema. Und das Schöne ist, dadurch, dass wir jetzt so spät anfangen, ist die Technik auch extremst geil. Also das Tool, mit dem wir hier gerade aufnehmen, ist halt, macht das mega einfach. Und nachher das Schneiden und so ist Wahnsinn. Ich habe hier mit dem Gofi von Hossa Talk geredet und ihm gesagt, wie ich das hier gerade denke, das machen zu wollen. Und er meinte echt so, okay, also das ist anders, anstrengender. Also ich habe nachher ein Skript, also ich habe das ja als Dokument, Textdokument und kann da Sachen rausnehmen. Und dann ist der Podcast direkt geschnitten. Also total geil.
Wahnsinn.
Und auch die ganzen Effekte und so. Also wir haben eine gute Zeit. Es haben viele, viele Leute viel, viel Zeit und Geld investiert,
um eine Technik aufzustellen.
Genau, und wir sind jetzt einfach mit dabei und sagen so, okay, so, naja. Schönen Dank,
eigentlich,
vielen Dank.
Wollten so, jetzt übernehmen. Jesus Freaks immer Kopf sein und nicht Schwanz und jetzt sind wir mal Schwanz und nicht Kopf.
Ja, kann ja auch gut sein. Also ist ja irgendwie, muss ja nicht immer alles neu machen und überall kennen. Genau. War auch mühsam. Also wenn ich überlege, irgendwie die ganzen Sachen, die wir früher als erstes gemacht haben, das war irgendwie anstrengend.
Anstrengend.
Also das. Ich weiß noch, wir hatten ja unsere Zeitung gehabt. Ne? Wie einfach kannst du jetzt Zeitungen machen? Also so einfach so, gibt's Flyer-Alarm und all diesen Schnickschnack und so. Ich stand irgendwie dann mit Leuten irgendwie stundenlang, da gab's noch im Hamburger Hauptbahnhof oben, wo jetzt der Edeka ist, ein Copyshop. Also im Hauptbahnhof ein Copyshop. Aber da hattest du dann hinten in der Ecke so ein Ding, wo du dann so Zeitungen drucken konntest. Mhm. Und ja, echt absurd.
Naja.
Stundenlang. Der kranke Bote.
Genau.
Okay. Ja.
Schiffbruch.
Also genau, das ist unser
Der Titel kam Podcast. Dann ja von dir. Die
ja,
von Idee.
Uns, ja, also ich dachte halt, ja, es muss halt irgendein Name her, der auch ein bisschen so greift. Ne? Also einfach so Krisen oder irgendwie die Wahrheit. Mhm. Die Antwort. Die Antwort wäre auch gut.
Die Wüste.
Nee, aber irgendwas, was halt beschreibt, um was es geht. Und es ist ja, also um was ging es uns ja eigentlich, oder meine, also was mich gefreut hat, dich auf Freakstock zu sehen, ist einfach, dass ich dich auf Freakstock gesehen habe und dass du immer noch mit dem Herrn unterwegs bist. Und ich freue mich mittlerweile so sehr über Leute, die schon lange, lange irgendwie mit Jesus weitergehen, obwohl ich weiß, dass so viele Leute echt durch Scheiße durchgegangen sind. Mhm. Also durch wirklich große Scheiße. Also früher dachte man ja immer irgendwie so, ach, wenn das Mädchen nicht zurückschreibt, das ist die größte Krise, die es gibt. Mittlerweile schmunzelt man drüber und denkt so.
Ja.
Und dass Leute wirklich durch Krisen, durch Schiffbrüche durchgehen und an Jesus dranbleiben. Und dann dachte ich so, okay, das ist, da, wir sind nicht alleine. Das passiert jeden früher oder später, aber zu viele Leute gehen dabei unter und gehen.
Ja, ja.
Und dann dachte ich so, nee, wir müssen uns gegenseitig zurufen, so, hey, geh weiter, das passt.
Ja, genau. So. Und mal hängt man noch so mit meinem kleinen Finger noch so am Schiff dran und ist so kurz davor loszulassen und dann passiert irgendwas, dass man doch wieder aufsteigt und weiterfährt. Also war das auf jeden Fall bei mir in diversen Situationen.
Ja. Ich meine, manchmal gibt es halt auch Leute, wo es dann halt eben nicht funktioniert. Dann sterben Leute halt oder sind plötzlich weg oder irgendwie so. Ne? Also wo man so sagt, okay, da war dann der Eisberg doch stärker. Aber dann die Leute, die halt drumherum sind, trotzdem sagen so, okay, aber dennoch gehe ich weiter. Mhm. Das finde ich so krass. Also es gibt ja wirklich krasse Geschichten. Ich habe dieses Buch von der Corrie ten Boom gerade gelesen, Dennoch, wo sie halt drüber schreibt, wie sie dann im KZ war und all diese Sachen und so. Und irgendwie, wie krass das ist. Also, dass du in so einem Leid trotzdem weitergehst und für die deutschen Werte bietest und solche Sachen. Also, krass. Hm. Dann denke ich so, dass meine Schiffbrüche ja noch irgendwie so klein sind. Hm. Aber auf der anderen Seite ist jeder Schiffbruch echt. Hm. Und jeder Schiffbruch ist für den, der ihn durchlebt, schlimm. Hm.
Ja, ich hatte auch gedacht, als wir uns über das Thema unterhalten haben, es wäre auch so eine Gefahr, dass man sozusagen den Schiffbruch glorifiziert, ja, also dass die Leute dann irgendwie unsere Sendung hören und denken, oh, ich hatte noch keinen Schiffbruch im Leben, in meinem Leben stimmt irgendwas nicht, ja, ich muss jetzt auch schnell noch irgendwie einen Schiffbruch hinlegen, so ungefähr. Das soll es natürlich nicht sein. Also ich möchte auf jeden Fall alle Leute irgendwie ermutigen, die das Gefühl haben, da ist gerade eine Krise im Anmarsch oder sie sitzen gerade mitten fett in der Krise, wie die auch immer aussehen mag. Es kann ja eine spirituelle, geistliche Krise sein, eine Ehekrise, eine Beziehungskrise, eine Krankheitskrise, eine berufliche Krise und so weiter und so fort. Oder die eben eine Krise hinter sich haben vor ein Jahr oder so und da immer noch nicht dran knapsen und arbeiten und da immer noch so verletzt rumliegen und merken, dass mir geht's scheiße und ich komme irgendwie nicht mehr klar so.
Ja, da verletzt halt weiterlaufen. Mhm. Also eine Verletzung hat eine Narbe oder du humpelst halt irgendwie dann weiter oder so, weil du halt verletzt wurdest oder hast ein Bein verloren, solche Sachen, ja. Also.
Ja, genau.
Ja, und deswegen dieses Ding halt irgendwie genau, ey, ich will Leute anfeuern, hey, geh weiter. Ich möchte angefeuert werden von Leuten, geh weiter. Und irgendwie auch wissen so, hey, Scheiße passiert, ist halt so. Mhm. Ja, und
genau.
Ist Scheiße. Scheiße ist Scheiße.
Und ich möchte auch selbst, glaube ich, angefeuert werden, was ich bei Hossa Talk und bei den berühmten Podcasts so cool finde, ist, dass man auch das Gefühl hat, die profitieren selbst von den Gesprächen. Ja, und das möchte ich auch gerne. Also ich habe kaum Leute, mit denen ich darüber jetzt reden kann und austauschen kann. Und das war auch bei diesem Freakstock-Ding, dass ich festgestellt habe, das hat mir selbst total viel gebracht, darüber mal so zu reden. Ja. Und ich hatte vorher anscheinend in so einem Rahmen sowieso nicht, aber auch nicht mit Freunden und auch nicht mit Freaks oder so, da mal so drüber quatschen können.
Ja. Ja, Mel hat mich auch gerade gefragt, so irgendwie, weil ich halt meinte, so, ich bin echt müde. Und irgendwie, was soll ich jetzt machen? Und sie so, hast du denn Bock drauf? Und ich so, ja. Weil das halt irgendwie ich heute mit dir, wir haben ja heute keinen Gast, einfach mal Zeit habe zu reden über Sachen. Und dann später auch die Leute. Also wir haben ja schon eine Liste mit Leuten, die einfach geil ist. Also wo ich denke so, ey, ich freue mich drauf, mich mit den Leuten zu unterhalten. Und die Technik ist halt mittlerweile so cool, dass du auch irgendwie das Gefühl hast, du sitzt an einem Tisch irgendwie und ja. Mhm. Also ich freue mich drauf, total. Also auch wenn es traurige Geschichten sind, die man hört, aber eben auch dieses Ding, aber die Leute sind weitergegangen, ne? Ja. Hm. Martin,
ja,
unser erster Gast heute bist du. Und es freut mich total, dich mal kennenzulernen.
Hallo.
Gründer der Jesus Freaks und Volksbibel und wie ist nochmal diese Fernsehsendung Liebe auf dem ersten Blick?
Hochzeit oder auf den ersten Blick.
Hochzeit auf den ersten Blick, genau.
Ich bin nicht so viel
kritisiert
worden, dass ich da mitgemacht habe.
Ich habe mal versucht, die zu gucken. Es ging nicht. aber es ist auch die Frage, so, also, ja, ich meine, manchmal hast du echt Sachen so irgendwie, wo man denkt, so, okay, was hatte ich da geritten? Aber, aber Gott nutzt das halt, ne? Und irgendwie so im Ganzen ist es ja einfach, also, ja, ich wäre nicht da, wo ich bin, wenn es dich nicht geben würde. Also ist einfach so. Also das heißt, alles, was ich mache, ist auch ein bisschen mit irgendwie auf deinen Mist gewachsen. Positiv.
Ja.
Und das gibt halt ewig viele Leute, also es kommen zu mir ganz viele Leute, die sagen so, ey, danke für das irgendwie, dass du da bist oder dies gemacht hast oder jenes. Sonst würde ich das nicht machen, was ich mache. Und Leute echt gottesreich, wie es so schön heißt, irgendwie mitbauen. Obwohl ich damit gar nichts mehr zu tun habe, aber einfach Leute durch irgendwas von mir angezeigt worden sind. Hm. Und so wurde ich halt auch von dir halt irgendwie angezeigt und du ja dann auch von anderen. Also es ist irgendwie geil zu sehen. Also wir sind echt schon lang unterwegs.
Das stimmt, ja.
Was ist denn der Schiffbruch in deinem Leben?
Über den wir heute reden.
Genau.
Ja, du hast,
gab das da irgendwas?
Ja. auch im Vorgespräch gesagt, dir wäre es wichtig, dass man so ein bisschen von dem war, wie es erzählt, wie es vorher war, ja? Und ich würde sagen, wenn ich mich vorher beschreiben würde, vor meinem ersten Schiffbruch auf jeden Fall, war da so ein Gefühl von, alles ist möglich, ich habe eine Vision und ich muss nur beten und Bibel lesen natürlich und möglichst auch nicht sündigen, dann werden diese ganzen gigantischen Wunder passieren. Und also ich war so voller Tatendrang und voller Glaube, so habe ich das auf jeden Fall bezeichnet als Glaube. Und so ganz unbedarft, kindlich, sehr kindlich. Die ganzen einfachen Antworten, die man auch so in der Gemeinde, in der ich war, die man mir erzählt hatte, die habe ich eigentlich alle geglaubt. Ich habe neulich mal noch so ein altes Tagebuch von mir gefunden. Ich habe erst angefangen, Tagebuch zu schreiben, als ich Christ geworden bin. Und was ich da so alles reingeschrieben habe und so, was ich dann machen will und die Welt bekehren und so weiter und so fort. Und das war damals auch alles ganz ernst gemeint. Und mit so einem Gefühl kam ich dann eigentlich auch aus Amsterdam und habe dann halt diese ersten Jesus Freaks Abende in meinem Wohnzimmer gestartet. Und dann war das eigentlich, sag ich jetzt mal so, reflektiert, dekonstruiert, wie man heute so schön sagt, war das schon fast auch so ein bisschen wie so ein Rausch, ja. Weil es einfach so geil war, ja. Also da, ich komme da irgendwie mit so ein paar Ideen und Gedanken in diese Gemeinde, erzähl davon und plötzlich passiert da was, ja. Plötzlich kommen die Leute in mein Wohnzimmer. Ich meine, wenn du heute einen Flyer verteilst oder wir haben jetzt hier unsere Volksbibel Release Party gehabt, da lädst du 1000 Leute ein und 3 kommen und du freust dich. Ich hatte eine Ansage gemacht. Plötzlich waren da 10, 20, 30 Leute in meinem Wohnzimmer und die Dinge, die ich in Büchern gelesen hatte oder die David Pierce mir in seinen Predigten erzählt hatte, passierten plötzlich vor meinen Augen in meinem Wohnzimmer, ja, und ich war der, ich meine, ich hatte die Initiative ergriffen, ich habe Tobi gesagt, er soll Flyer machen, also ich war schon klar der Leiter, der Pastor noch nicht. Ich bin da zwar ordiniert worden später von der Ansgarkirche, aber das war schon klar, dass ich so der Inspirator bin, sage ich mal. Ich habe auch die ersten Monate immer die Predigten gehalten und habe alles, was ich da irgendwie von Gott verstanden hatte, verwurstet in meinen ersten 30 oder 40 Predigten. Und dann haben sich jeden Abend Leute bekehrt und neue kamen dazu und haben mit Drogen aufgehört und ihre Drogen in mein Klo geschmissen und so. Also wirklich so Dinge, die du so in Büchern liest, sind plötzlich passiert. Und das war auch wie so ein Rausch, ja. Das war wirklich so, Gott benutzt mich, er benutzt uns. Und dann ging das ja los mit dieser Medienwelle und dann haben wir uns im Jesus Center getroffen und dann mit der Kneipe und du kennst ja die ganze Jesus-Geschichte. Das war so von einem Erfolg zum nächsten. Und ich habe halt in diesem Rausch, sage ich mal, kam aber auch immer mehr an Arbeit auf mich zu, was ich aber gar nicht so wahrgenommen habe. Also das war ja einfach, es war ja auch geil. Es war ja nicht so, dass mir das schwer gefallen ist, ja. Und dann irgendwie noch 193 Gespräche nach jedem Gottesdienst führen mit irgendwelchen Schlickern, die mir dann ihre Lebensgeschichte erzählt haben. Und ich habe mir mal zugehört und nicht unterbrochen und dann nochmal gebetet und nochmal gebetet. Und dann unsere Kneipe, du kennst die ganze Geschichte, ja, was dann plötzlich da auch, dann wurden Sachen geklaut und dann habe ich dann eine Nacht in der Kneipe übernachtet, weil ich den Dieb tappen wollte und dann unsere Einsätze, also das war alles schön, es war alles toll, es war wirklich wunderbar, eine der schönsten Zeiten in meinem Leben, die ich nicht missen möchte, wirklich, es war wunderbar, aber ich bin halt permanent über meine Grenzen gegangen und ich habe kein freies Wochenende mehr gehabt, kein Sport mehr gemacht, kein Basketball mehr gespielt, nicht mehr ins Kino gegangen, nur noch für den Herrn, so. Und das hat sich dann gerecht, ne? Ich hatte dann einen klassischen Burnout. Das war mein erster Schiffbruch, sage ich mal so.
Aber warte mal, bevor du jetzt da reingehst, ich erinnere mich noch gut an die Zeit. Also das, was du so meintest, so irgendwie mit diesem alles, was du träumst, wird irgendwie wahr oder so, das war ja auch so. Also ja. Das haben ja andere dann auch erlebt. Also da bin ich ja dann auch dazu gekommen und habe ja dann auch angefangen, irgendwie Ideen, also einfach rumzuspinnen und solche Sachen und so. Und das sind ja dann, ich meine, Freakstock ist so eine Sache, ne, die da einfach passiert ist, so eine Zeitung, die wir da hatten. Und irgendwie, wir sind damals nach Bosnien gefahren und haben dann da irgendwie Sachen mitgemacht, obwohl da gerade irgendwie Krieg ist und so. Also so, wir hatten verrückte Ideen und das hat alles irgendwie funktioniert. Also Gott hat es gesegnet. Und ja nicht nur in Hamburg irgendwie, es war ja wirklich deutschlandweit. Also stimmt. In einem Jahr, ich weiß nicht, 95 oder so, da sind 100 Jesus-Fix-Gruppen entstanden. Mhm. Deutschlandweit, wo Leute gesagt haben, so, hey, das sind wir auch, das wollen wir auch. Und
über
so.
Deutschland und hinaus,
da sind ja die
europaweit kann man sagen, Schweiz, Österreich, ja. Polen.
Ja. Und die Leute sind Feuer und Flamme gewesen für Gott und haben gesagt, wir wollen das. Also das war ja wirklich eine krasse Zeit. Definitiv. Also ja.
Und es war auch
nicht, aber eben dieses Stressding,
ja. Genau, und es war auch nicht so ein Menschenkult wie jetzt über Hillsong oder so, sondern es war ganz klar ein Jesus-Ding. Wir waren Jesus-Freaks und wir waren alle total on fire begeistert für diesen Jesus. Das war doch unser erstes Ding, oder? Also die Vision und das, was dann danach kam, aber alles aus so einer totalen Begeisterung für diesen Jesus heraus.
Ja. Also ich meine, man fühlte sich schon geil. Also eigentlich ja, ich meine, es war ja auch was Schönes, um irgendwie gefragt zu werden, irgendwie auf dem Christi-Will von diesen ganzen gestandenen, alten,
ach ja,
sonst was Leitern und so. Und dann wird man gefragt, so, und was denkst du? Und dann, dies und jenes und Gott ist geil, so, okay. Wer hat die Leute hier eingeladen? Müssen wir denn hier jeden einladen und das Mikrofon geben? Nee, aber es war ja auch schon cool. Also wir standen ja oder mit Leuten in Kontakt, wo viele, sind einfach echt, wir hatten offene Türen überall, wir konnten überall reinmarschieren und überall irgendwie sagen, so, ey, wir sind Jesus-Freaks, hey, cool. Mhm. Und es war nett. Und gleichzeitig aber auch dieses Ding, so dass man immer wusste, eigentlich doch so, aber eigentlich können wir gar nichts. Ne? Also was machen wir hier eigentlich? Wenn die Leute sehen würden, wo wir da im Marquis im Keller sind und von dort aus irgendwie Jesus-Freaks Deutschland leiten und sonst was machen und so, und irgendwie, so einen alten Computer, also der damals ja auch schon alt war, oder schlickig auf jeden Fall, wo die Tastatur geklemmt hat und so, also weil da immer Cola und Bier. Deswegen, wenn ich auf einer Tastatur schreibe, also jetzt heute noch, ich schreibe extremst laut, wo Leute immer sagen, hey, kannst du mal leiser schreiben? Es gibt Tastaturen, wo du leise, also ich kann auf leisen Tastaturen schreibe ich laut. Einfach, weil ich es damals so gelernt habe, dass die Tastatur klebt und die Dinge halt festhängen und deswegen muss ich doll draufhauen.
Aber wir haben ja auch wirklich so aus dem Moment heraus die Dinge gemacht, ja. Also, ich Dienstag getroffen, ey, wollen wir nicht übermorgen mit dem Sarg auf St. Pauli irgendwie einen Einsatz machen? Dann Mittwoch waren dann 5 Freaks im Baumarkt und haben da irgendwie aus Sperrholzplatten einen Sarg zusammengebaut und einen Tag später waren wir dann irgendwie unterwegs, ja. Heute undenkbar. Heute würde man ins Internet eine To-Do-Liste stellen, dann würden die Leute ihre Pläne drauf machen und dann 3 Monate später würde das dann vielleicht
Projektplan eingestampft werden, weil es nicht machbar ist oder keine Genehmigung bekommen haben. Mhm. Ja, aber auch wir haben ja Interviews geführt mit Run-DMC oder Prinzen oder so, wo andere Reporter nicht so richtig hingegangen sind, dann saßen wir da mit denen zusammen und dann so, ja, wer macht denn jetzt das Interview mit denen? Und so, ja, dann mach du doch mal oder du. Und dann irgendwie, ich weiß nicht, bei einem Prinzen-Interview hat Tade als erstes gefragt, so, hey, wenn ihr jetzt alles sterben würdet, was wäre dann? Und alle so, okay, ja, was sind das hier für Spinner? Wo seid ihr nochmal her? Ja, wir haben eine Sendung im offenen Kanal. Und wenn ihr jetzt sterbt, was ist dann? Dann werden wir traurig. Also, ja, genau. Nee. Okay, aber in diesem Ding, deine Krise, dann, du meintest ja
vorhin schon.
Also es war viel Arbeit und war ja auch viel Arbeit. Also wir hatten ja, die Technik war ja bei Weitem nicht so weit. Das Internet war noch nicht erfunden, das war noch nicht so richtig. Das heißt, es war wirklich Arbeit. Das war noch mit Faxgerät und Kopierer.
Genau. Also das war eigentlich so, ich habe eigentlich drei große Schiffbrüche, die ich irgendwie eigentlich auch erzählen müsste, um die Story komplett zu machen. Aber wir haben ja nicht so viel Zeit. Aber das war auf jeden Fall das erste Mal so ein einschneidendes Ding. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich merkte, das, was ich tun will, das schaffe ich nicht mehr kräftemäßig. Ich brauche meinen Schlaf. Dann hatte ich starke Probleme mit meiner damaligen Ehefrau, die das mehr und mehr auch die Arbeit als eine Konkurrenz empfunden hat zu unserer Ehe und zu sich. Ja, dann hat sie versucht, sich damit einzubringen. Dann ist sie auch mal weg gewesen, abgehauen, dann war sie wieder da und es war irgendwie, sehr schwierig. Da fing das eigentlich an und dann habe ich irgendwann einen Urlaub gemacht. Die Story ist ja eigentlich bekannt und habe dann im Urlaub war ich auf so einer Goa-Techno-Veranstaltung in New York und habe da auf dem Klo mich mit so einem verstrahlten Typen unterhalten und habe den gefragt, sag mal, Techno, was ist das eigentlich und wieso ist das so cool, wieso gehst du hierher? Und dann hat er mir gesagt, hey, wenn du wirklich wissen willst, was an Techno geil ist, dann musst du eine von diesen hier ausprobieren, und gab mir aus seiner Tasche so zwei Ecstasy-Pillen. Und ich habe die dann eingesteckt, ja, und habe dann zwei Tage später eine davon genommen, noch so ganz fromm rausgeredet mit Gebet und komm her und ich mache das jetzt mit dir zusammen und so. War natürlich ein Fehler, weiß ich heute auch. Aber dieses Ding, diese eine Pille hat auf jeden Fall in mir diese ganze Suchtsymptomatik extremst hochgeholt wieder, ja. Also mit einer Pille ein gutes Gefühl erzeugen, mit einem Stoff. Das war ja etwas, was ich in meiner Zeit vor Jesus oft gemacht hatte. Und da habe ich irgendwie so eine Mauer eingerissen, die auch nicht wieder aufgebaut werden konnte. Und das, dann habe ich das ja aufgemacht und dann erzählt. Und dann hat man mich aus dem Dienst rausgenommen. Und da sind auch so Sachen passiert, die, wo wir auch so ein bisschen unreif waren, denke ich, so im Umgang mit solchen Sachen, weil wir einfach ja zu jung noch waren und gar nicht wussten, wie wir damit jetzt umgehen sollten. Also heute würde ich das total anders handhaben. Aber dann war ich plötzlich von allem entbunden und hing den ganzen Tag zu Hause alleine in meiner Bude. Dann gab es richtig Ärger mit meiner Ehefrau und wir haben uns tierisch gezofft und Gegenstände flogen durch die Luft und so. Bis sie dann irgendwann ausgezogen ist. Und naja, das hat dann eine Menge Scheiße in Gang gesetzt. Spender blieben alle weg. Klar, wer will einem drogenrückfälligen Ex-Christ des Jahres noch Geld spenden? Und dann habe ich in einer Bar gearbeitet von diesem ehemaligen Powerhouse-Chef, wo wir unsere Gottesdienste gemacht haben. Ja. Und da bin ich dann, Alkohol habe ich sowieso eigentlich die ganze Zeit getrunken, und da bin ich dann halt auch mit anderen Drogen in Berührung gekommen. Und ja, es endete in einem riesen Chaos. 99 habe ich mir eine Überdosis in meinem Wohnzimmer gegeben und bin ins Koma gefallen, und der Herr hatte dann aber doch gedacht, den Dreier will ich noch nicht im Himmel haben, da muss noch mal
da gibt's noch eine Fernsehsendung.
Und ich bin dann wieder aufgewacht, und das war dann erstmal so das Ende von einem längeren Tiefpunkt, ne?
Ja, total. Also ich kenne das ja, also die Geschichte habe ich ja von der anderen Seite miterlebt. Also ich war ja in diesem Leitungsteam praktisch drin, also ja nicht nur von der Hamburger Jesus Freaks Gemeinde, sondern ja eben auch deutschlandweit. Ne? Und hatte ja dann mit dir praktisch, also ja, warst du plötzlich ganz anders vor mir oder mit dir irgendwie und so. Aber das Krasse ist ja eigentlich, wenn du das jetzt so erzählst, ich meine, das waren jetzt 10 Minuten oder 8 Minuten irgendwie, ist ja, aber es hat sich ja langsam gesteigert. Ne? Also wenn du so willst, das war ja nicht so eine Krise so oder ein Schiffbruch, so irgendwie so, keine Ahnung, ein Asteroid, der vom Himmel fällt und dein Schiff versenkt, sondern ist ja wirklich geschippert. Und dann fiel das aus und dies aus und jenes aus und das aus und dann irgendwie dies. Und dann war es vielleicht ja noch nicht mehr. Also genau, es hat sich ja ewig hingezogen. Hattest du das Gefühl auch, dass ich das, also hattest du das Ding so, okay, nee, hier geht jetzt gerade alles wirklich richtig den Bach runter, oder dachtest du in der Zeit, das passt, das ist okay? Also, oder es ist nicht okay, aber es passt trotzdem. Weißt du, was ich meine? Ja.
Also ich würde, um diesen Bild von dem Schiff zu sprechen, ich weiß nur, dass ich im Krankenhaus lag und irgendwie dachte, alles ist okay. Gott ist irgendwie da und das alles ist okay, irgendwie so.
Ja gut, das war ganz zum Schluss. Aber der Weg bis dahin, also als du ganz, ganz am Anfang, oder so, als du anfingst, von mir aus auch mit der ersten Ecstasy-Tablette dann irgendwie und so, oder dieses dann mal ein Bier oder zwei mehr trinken und so, wo man merkt, okay, es geht mir eigentlich gerade nicht gut wahrscheinlich, oder es ist gerade anstrengend, oder irgendwas ist anders als wie am Anfang. Also, wie hast du das eingeschätzt für dich? Weißt du, wie ich meine?
Ich glaube, ich hatte vor meinem ersten Schiffbruch da eine komische, falsche Selbstwahrnehmung von mir selbst. Ich habe mir das irgendwie immer schön geredet und hatte auch da kein Unrechtsbewusstsein so. Ich habe ja auch mal gebetet, bevor ich die Ecstasy genommen habe. Und habe das versucht, irgendwie immer so mit Jesus zusammenzumachen, sozusagen.
Und also Gott war da.
Ha? Gott war da, genau.
Gott war da.
Gott war da. Auch als ich da im Krankenhaus lag, war er irgendwie da. Auch in dieser beschissenen Krankenhaussituation. Danach war ich in so einer Übergangseinrichtung. Da kam ich überhaupt nicht mehr klar eigentlich. Da war mein Gedächtnis wirklich total im Arsch. Also da habe ich am nächsten Tag immer vergessen, was ich am Tag vorher gemacht hatte und so.
Aber jetzt hast du 4 Minuten später vergessen.
Ja, manchmal haben dich 10 Minuten gehabt. Später, ja. Aber ich hatte...
Nee, wir haben dir Zigaretten, wir haben dir dieselbe Schachtel Zigaretten 10-mal geschenkt.
Ach echt?
Und du hast, also in einer halben Stunde Quatsch, Gespräch oder so, und verarscht. Du hast dich tierisch gefreut und zum Schluss haben wir sie wieder mitgenommen. Nee, das war nicht gut, nicht nett.
Das habt ihr echt gemacht, nee, das habe ich zum ersten Mal. Das werde ich nie mehr vergessen.
Aber gerade
in dieser Zeit da in Wilsdarm, in dieser Einrichtung, habe ich mich eigentlich die ganze Zeit relativ geborgen gefühlt. Da hatte ich schon so ein Gefühl von, okay, du bist jetzt hier, es ist scheiße passiert, aber es ist in Ordnung irgendwie. Jetzt ist es raus, ist dieses Geheimnis, Zuerei ist raus, ist vorbei und irgendwie ist es in Ordnung. Also bei diesem ersten Schiffbruch in der Situation, ja, hatte ich so ein Gefühl. Es ist in Ordnung, es ist okay.
Also du bist gerettet.
In ja, genau.
Aber das, ja.
Ich bin im Rettungsboot
gelandet. Ja, krass. Und dann?
Naja, dann eine lange Story kurz zu machen, bin ich dann da rausgekommen mit diversen Werkzeugen. Werkzeug 1 war auf jeden Fall diese Therapie, Selbsthilfegruppen, seine Sucht nochmal reflektieren. Dann kam ich da ja raus und dann war es wieder eigentlich ziemlich kriselig, auch so mit Rückfallen und so. Und dann habe ich aber Rahel kennengelernt und das war definitiv Werkzeug Nummer 2. Also ich brauche anscheinend auch immer irgendwie Menschen, die mich am Arm packen oder an den Ohren packen oder am Herz packen und mich da rausziehen. Meine Ehefrau, meine erste Frau hatte mich auch in so einer Situation kennengelernt und jetzt meine zweite Frau in einer noch viel schlimmeren Situation hat mich dann irgendwie da an den Händen gepackt und hat gesagt, komm Martin, wir bleiben jetzt zusammen und wir verlassen Hamburg, wir wechseln die Stadt. Das war wichtig. Köln, dann zweitens.
Aus dem Zeug raus.
Beruflich wechseln, nochmal studieren. Du hast doch Abi gemacht, es muss doch irgendwie einen Sinn haben. Nach Mütze habe ich dann nochmal studiert. Das war total gut. Und dann drittens war aber auch nach vielen Monaten ein Seelsorge-Sessions mit dem Rudi Pinke, so ein Pastor aus Frankfurt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Auf jeden Fall hat er mir damals wahnsinnig geholfen. Und der hat das erste Mal hat der dann sozusagen Worte gefunden für die Scheiße, die passiert ist. Und dieses Wort war eigentlich Wüste. Also ich dachte immer nur, ich habe Scheiße gebaut, ich habe alles verkackt, ich habe meine Vision verkackt, ich habe meine Berufung verkackt, ich habe meine Ehe verkackt, ich bin für nichts mehr zu gebrauchen. Und der hat dann aber gesagt, du, das ist das, was man in der Bibel Wüste nennt und dein Schiffbruch ist Wüste und da kann was Gutes draus werden, wenn wir uns jetzt weiter treffen und jedes Lebensthema von dir nochmal gemeinsam bearbeiten und durchbeten. Und das haben wir dann gemacht. Der hat sich so 12-mal mit mir getroffen und dann haben wir wirklich so meine Vatergeschichte, wo auch so dumme Missbrauchssachen passiert sind. Meiner Mutter, die Alkoholikerin war und Geschwister und alle Beziehungen, alle Mädels, mit denen ich was hatte und so. Alle Drogen. Wir haben wirklich Stück für Stück mein ganzes Leben so aufgearbeitet. Und wenn diese ganze Scheiße zu irgendetwas sinnvoll war, dann war es auf jeden Fall etwas, was ich da festmachen konnte. Das war definitiv gut, dass ich das mit dem gemacht habe.
Mhm. Ja. Also praktisch so ein bisschen so Klarschiff.
Klarschiff machen, genau.
Dieses Bild um zu benutzen.
Ja, genau.
Genau. Ja, so ein Mentor ist schon,
genau.
Und dann, das ist interessant, dass du sagst.
Genau, und dann war dieser Prozess irgendwie vorbei. Und mit dem Vorbeisein dieses Prozesses kam die neue, denn so ein neuer Auftrag vom Himmel mit der Volksbibel. Und ich habe ganz oft dann danach gedacht, okay, Jesus, das finde ich echt nett von dir. Ich habe einmal richtig verkackt, Jesus Freaks gegründet und dann richtig in Sand gesetzt. Ich auf jeden Fall mein Leben. Die Jesus Freaks gab es ja glücklicherweise dann noch weiter und sind ja auch noch total mit einer neuen Leitung super abgegangen und so. Aber ich habe dann sogar von ihm nochmal ein zweites Baby gekriegt, nämlich die Volksbibel. Und hat mich dann auf jeden Fall wieder aufgebaut und habe ich mich da investieren können und habe das Projekt dann als mein neues Projekt angesehen und da mich dann auch ausprobieren können und so. Und das ist dann ja auch ganz gut abgegangen, auf eine andere Art und Weise als die Jesus Fix, aber auf jeden Fall war das ganz nett vom Herrn.
Ja, zweimal so irgendwie eine Sache irgendwie in Deutschland in die Hand bekommen, was irgendwie die Christen so ein bisschen vom Kopf gehauen hat. Ne? Also so die etablierten Christen. Also, ich weiß nicht, gab es bei dir auch Bücherverbrennung? Ich glaube ja.
Ja, also auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall mehrere E-Mails bekommen und in einer E-Mail hat mir ein Pastor erzählt, dass in seiner Gemeinde Volksbibeln verbrannt worden wären. Die haben sich getroffen auf dem Marktplatz irgendwie und haben da Volksbibeln verbrannt. Und ich bin auch zweimal dem Satan übergeben worden. Einmal war ich sogar direkt dabei. Da war ich im Gottesdienst. Kam so ein Typ auf mich zu, von hinten, letzte Reihe, und hat gesagt, Martin Dreier, hiermit übergebe ich dich dem Satan. Deine Seele soll in der Hölle verbrennen. Dreht sich um und geht raus. Und ich so, was war das denn?
Okay.
Ja.
Ja gut, solange es nicht der Pastor war, der dich eingeladen hat, geht's ja. Ne? Das wäre noch so. Ja, wir haben heute hier einen Gast dabei. Martin, schön, dass du da bist. Genau. Den wollte ich heute hier dem Satan übergeben. Das ist echt absurd, was Christen manchmal machen. Mhm. Ne? Also,
ja.
Na gut, das haben sie sich aber bei dir öfter gefragt wahrscheinlich. Was macht er da schon wieder? aber diese Schiffbrüche, ich meine, das Krasse ist ja, also wir gucken jetzt ja über eine Zeitspanne zurück, also was ja Ewigkeiten zurück ist. Das heißt, wir haben gelernt, oder du hast gelernt irgendwie aus der Zeit, irgendwie, du kannst das mittlerweile anders sehen. Aber dieses Ding, also diese Krise, es bricht alles zusammen, dir wird irgendwie alles weggenommen. Und du hattest jetzt ja schon gesagt, so, okay, du hattest trotzdem das Gefühl, dass Gott da ist. Leute waren da, die irgendwie an deiner Seite waren, die dich an die Hand genommen haben und gesagt haben, komm, du bist nicht allein, wir gehen weiter. Und dann eben auch diese Vision irgendwie oder diese Träume wieder zu haben oder auch Dinge zu tun. Ich meine, du hattest, also wie gesagt, als wir dich da besucht hatten, dein Gedächtnis, das war ja nicht nur irgendwie ein bisschen kaputt, sondern es war ja wirklich im Arsch. Mhm. Und du hast irgendwie, hat dein Kopf gelernt, sich Sachen zu merken und zu studieren. Also das ist ja auch krass, sich da so durchzuquälen und dann nicht nur zu studieren, sondern auch noch einen Abschluss zu machen und dann noch Bücher zu schreiben. Also das ist ja absurd. Also du schreibst ja auch noch Bücher. Also ich finde das so anstrengend, irgendwie irgendwas zu schreiben. Ich freue mich so über ChatGPT. Das schreibt für mich mittlerweile alles. Also nicht alles, aber wo ich so denke, ich hau da nur noch irgendwelche Infos rein und das Ding schreibt mir das schön. Also ich kann das nicht. Und du mit deinem kaputten Gedächtnis und alles und so und gehst halt weiter. Also das war ja mühsam. Also du musstest ja wirklich, also dieses Klarschiff war nicht so, Gott kommt und macht alles sauber, sondern das war Arbeit. Mhm. Das war richtig Arbeit und das hat lange gedauert, oder?
Ja, und es gab immer wieder Momente, und auch jetzt gab es immer wieder Momente, wo so in meinem Kopf so rumgespukt ist, lass das alles hinter dir und auch den Glauben und das ganze Dekonstruieren, das kann man ja endlos betreiben, ja, da bleibt ja oft dann gar nichts mehr übrig. Ja. Und also, und dann kommt aber irgendwie, zumindest in meinem Leben, und das wünsche ich auch jedem unserer Hörer, irgendwie dann doch so eine Hand oder so ein Finger oder so ein Zeichen oder so ein kleines Wunder, wo ich dann merke, okay, bei allen Fragen, die ich habe und allen unbeantworteten Fragen, die ich auch wahrscheinlich nie beantwortet bekommen werde, Gott ist, also diese, dass Gott dann doch da ist, auch wenn ich ihn nicht verstehe und hinterfrage und auch teilweise scheiße finde, warum er das zulässt und so weiter. Ich kann nicht umhin zu glauben, dass es ihn gibt und dass er mich irgendwie festhält und an meinem Leben interessiert ist, ja. Und das sind so Panne-Sachen. Also das Letzte kann ich dir gerne erzählen. Das ist noch gar nicht so lange her. Da hatte ich 1.000 Euro Minus auf meinem Konto, weil irgendwelche Rechnungen kamen. So ein ganz Klassiker, ja, für Leute, die meinem vollzeitigen Dienst gelebt haben. Und ich hatte keinerlei Einnahmen. Alles Geld war ausgegeben, Gehalt war ausgegeben. Und ich war echt am Arsch. Also ich hatte jetzt 3 Rechnungen und ich wusste nicht, wie ich das bezahlen sollte. Und ich schwöre dir, Mirko, ich habe seit 10 Jahren keine Spende mehr gekriegt. Mindestens. Warum auch? Warum sollte man mir was spenden, ja? Ich habe ja einen Job. Und dann habe ich hier echt im Keller, hier in diesem Raum, auf diesem Boden, das erste Mal seit vielen, vielen, vielen Monaten ein echt ernstes Gebet gebetet und gesagt, Gott, Jesus, wenn es dich gibt, ich brauche jetzt deine Hilfe. Ich bin jetzt echt am Arsch finanziell. Noch eine Rechnung und mein Konto, das wird nicht mehr bezahlt und ich kann auch nichts mehr, keine Lebensmittel mehr kaufen, gar nichts mehr und so. Und bitte mach das jetzt. Und wenn es nur ist, dass ich sehe, dass du mich noch hörst, dass du noch da bist. Ja. 2 Tage später habe ich genau den Betrag auf meinem Konto von irgendeinem Dude, den ich nicht kenne. Ich weiß noch nicht mal, wo der meine Kontonummer hat. Und das war echt geil. Also das war für mich wie so ein, um mal in dem Schiffbruchbild zu bleiben, wie so ein Riesenrettungsring, der mir dahin geschmissen wurde. Und ja, darauf steht man, ne? Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber so diese Gebetserhörung oder Gott erleben oder so, diese ganze Theologie ist doch eigentlich für den Arsch. Bibel und auch Lobpreis und Predigt und so ist eigentlich alles für den Arsch, wenn es sich nicht in der Realität beweist und man nicht so eine Gotteserlebnisse hat.
Auf jeden Fall. Ja. Aber hattest du auch Phasen, wo halt eben Gott nicht geredet hat und wo du irgendwie dachtest, so, hallo, ja, gibt das hier irgendjemanden? Und ich sitze jetzt hier auf dem Ozean, irgendwie nichts funktioniert.
Immer wieder. Also meine vorletzte Krise war, da war Suri noch oder Aaron noch relativ klein und ich bin mit ihm im Kinderwagen immer unterwegs gewesen. Und da habe ich so eine Predigt gehört von irgendeinem Hamburger Arzt, der meinte, betet alle Zeit. Und dann passieren die fetten Wunder. Und ich hatte ein ganz konkretes Anliegen. Ich will jetzt nicht sagen, was, aber es war sehr konkret. Und okay, Gott, dafür bete ich jetzt alle Zeit. Und der Typ hat gesagt, alle Zeit heißt, einmal in der Stunde soll man dafür beten. Aber ich habe natürlich gesagt, nee, Gott, mein Gebetsanliegen ist noch wichtiger. Ich mache alle 20 Minuten. Und da habe ich mir so eine Motivationsalarmuhr gekauft. Das hat er nämlich empfohlen, dieser Prediger. Und dann alle 20 Minuten ging das. Bzz, 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 bzz. Und ich dann, bzz, bzz, oh Herr Jesus, bitte mach das. Und dann, bzz, 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 bzz. Ich kann, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe das 4 Wochen, glaube ich, durchgezogen. Danach war ich kurz vor der Klapse. Und es ist genau das Gegenteil von dem passiert, wofür ich gebetet habe. Wirklich.
Oh, Halleluja.
Oh, Halleluja. Reiß das
Hirn. Genau. More. Ja. Preach it. Hast du die Uhr denn wenigstens nachts ausgehabt oder hing die da auch
am Arm? Ich habe das nicht ausgekriegt. Ich habe die dann unter das Sofa geklebt und dann war ich auf so einem Einsatz und dann konnte ich nicht einschlafen, weil das in der bzz, 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 bzz. Naja, das ist jetzt so eine kleine Krise. Ne? Dann hatte ich mal so eine Tour mit so einem Typen, der ist ein ziemlich bekannter christlicher Musiker in Hamburg. Und der hat auf dem Autounfall seine Tochter verloren, ja. Also der hat einen Autounfall gebaut, ja. Und er war selber schuld und ist vom Richter schuldig erklärt worden für den Tod seiner eigenen Tochter. Und das war ein christlicher Musiker. Ja. Und ich stand daneben ihn auf der Bühne und er erzählt diese Story. Und da habe ich gedacht, alter Gott, was bist du für ein Arschloch? Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Wie kannst du so eine Scheiße zulassen? Und er hatte sozusagen, nein, nicht Frieden drüber, aber er hatte zumindest irgendwelche Antworten gefunden, sonst würden wir da nicht stehen. Aber ich stand neben ihm und bin abends im Hotel gelegen, habe gedacht, also an so einen Gott will ich eigentlich nicht mehr glauben, der sowas zulässt. Was ist denn das für ein Arschloch? Also,
ja.
Unmöglich.
Und das passiert. Diese Geschichten wiederholen sich ja immer wieder. Also jetzt war ja auch vor kurzem ein Fahrradunfall in Hamburg, wo so ein 15-jähriger Junge überfahren worden ist, auf dem Fahrrad. Und ist auch der Sohn vom Pastor aus einer Hamburger Gemeinde echt? Gewesen. Und wo du so denkst, so, genau, also ja, also der gute Hirte, der auf seine Kinder, auf seine Schafe aufpasst. Und also was ist das denn für ein Hirte? Also irgendwie, nee. Und genau, also die, ich weiß nicht, wie Leute das können. Ich weiß nicht, ob wir den Musiker hier irgendwann mal fragen. Der hat bei Hossa Talk ja sehr, sehr viel drüber geredet und auch gut geredet, wo ich wirklich dachte, das ist Wahnsinn und sehr tief. Aber gleichzeitig dachte ich auch so, ich weiß nicht, was ich machen würde. Also ich will das mir gar nicht vorstellen. Also, dass ein Gott so ist. Und dennoch ist er so. Und dennoch heißt das halt weitergehen. Das finde ich das Krasse. Also dieses... Ja, weitergehen. Also, wohin denn sonst? Ne, wie Cookie irgendwie in seinem Lied da singt. Wohin sollen wir denn gehen?
Gerade dieses Lied, ja. Cookie hätte eine Menge Lieder geschrieben. Aber das ist wirklich so ein Lied, was mich bis heute auch noch immer wieder mit meinem Kopf kommt, wenn ich im Auto sitze oder so. Dieses Herr, wohin sollten wir gehen?
Vielleicht nehmen wir das als Abspann.
Ja.
Also, ich werde Cookie mal fragen. Also, weil ich habe noch keinen Abspann produziert. Und diese Folge muss ja in 2 Tagen schon online sein. Genau, also wenn ihr zum Schluss dieses Lied hört, dann hat Cookie gesagt, auf jeden Fall macht das. Wenn nicht, dann habe ich ihn nicht erreicht, weil er gerade
eine ganz alte Version irgendwie von seinem Tape oder
so. Wobei ich kann das ja selber singen, ne? Also zur Not nehme ich Gitarre und mache das selber. So.
Mirko.
Ja, du kannst das ist, jetzt werden wir sehen.
Du bist ein sehr talentierter junger Mann, aber als Musiker und als Sänger habe ich dich jetzt noch nicht entdeckt, oder?
Nee, noch nicht, nee, gibt's auch nicht. Aber ich habe jetzt schon gesagt, irgendwie, ich werde ja nächstes Jahr feiere ich meinen 50,5. Geburtstag. Und ich werde eine Punkband gründen und dort dann 3 Lieder spielen. Und ich werde vorher sagen: Leute, ihr seid hier meine Gäste. Das findet ihr gefälligst cool. Das ist das Geilste, was ihr je gehört habt. Ich kann nur 3 Lieder. Nach 2 Liedern höre ich auf, dann schreit ihr Zugabe und wollt sonst was und so, dann gibt es noch eine Zugabe und danach mache ich dann noch hier Stage-Diving.
Wenn wir Fleisch,
das ist mein Plan.
Bierflaschen. Vielleicht von dem Bier, was du selbst gebraut hast.
Ja, das ist eine andere Geschichte. Das ist so ein kleines Schiffbruch, Brüchchen. Nee, aber ich werde eine Punkband haben, ja. Wenigstens für einen Abend. Aber dieses Ding, dass Gott sowas zulässt und schweigt, genau. Und dann macht er trotzdem dann solche Kleinigkeiten, die dann, wo du so denkst, das war jetzt überflüssig, dass du dieses Gebet erhörst. Hast du nicht das Wichtigere gehört? Genau. Ja. Das heißt, du bist immer noch mit dem Herrn unterwegs, trotz der Krisen und alles und so. Werden die Krisen entspannter?
Also die letzte.
Oder geht man entspannter rein?
Also ich würde mal sagen, so richtig schlimme Depressionen, wo man dann auch so nicht mehr leben will und so, das hatte ich jetzt schon echt sehr, sehr lange nicht mehr. Ich bin jetzt aber auch schon viele, viele Jahre total clean und trinke keinen Alkohol mehr und so. Aber schon so Phasen, wo ich so vor lauter Dekonstruktion und Rückfragen mir überlegt habe, so dieses das Christentum zu verlassen. Das ist noch gar nicht so lange her. Also das wäre jetzt nochmal eine dritte Sache, über die wir vielleicht auch später noch öfters reden werden, auch mit anderen Leuten. Aber was ich finde, was den Glauben schwer macht oder die Fahrt mit dem Schiff schwer macht, sind ja auch die Leute, die da mit einem im Boot sitzen. Ja. Und wenn ich dann irgendwie die evangelikalen Trump-Fans höre und mir die Clips da angucke oder ich werde dem Satan übergeben oder was ich an Mails bekommen habe unter Volksbibel, Hast du ja keine Vorstellung. Also, und das sind Geschwister, ja. Die glauben an denselben Gott, die haben dieselbe Hoffnung, die lesen dieselbe Bibel, die beten zum selben Gott. Das ist auch eine Quelle von Schiffbrüchen. Und ich glaube auch, dass wir bestimmt Leute interviewen werden, die auch da eine Geschichte zu erzählen können. Umgang mit Schiffbrüchen in der Gemeinde, in der Kirche, oder?
Definitiv. Also ich kann das nur zu gut gerade nachvollziehen. Also ich bin jetzt ja auch aufs Dorf gezogen und hier sind Christen einfach auch anders als in der Stadt. Mhm. Menschen sind definitiv immer eine Herausforderung. Mhm. Irgendwer hat doch mal gesagt, Gemeinde ist cool. Was stört sind die Leute?
Ja. Also genau, Gemeinde müsste ja eigentlich dafür da sein, Glaube zu unterstützen. Und ich habe eher das Gefühl, in den letzten Jahren, ich glaube, obwohl ich in Gemeinden war und Gemeinde erlebt habe, ja, obwohl ich ätzende Theologien einfach aufgesaugt habe, übernommen habe, die sich als völlig sick und völlig krank herausgestellt haben im Nachhinein, ja. Predigten, Alter, was habe ich mir für Predigten angehört, ja, wo ich heute denke, so viel kranker Scheiß, der da so rumfleucht und einfach so verbreitet wird. Ja, also zu glauben, im Boot mit Jesus zu bleiben, trotz der anderen Menschen im selben Boot, das ist auch nochmal eine Big Challenge, große Herausforderung.
Aber es geht. Also, ja. Geht. Also, ja. Ich hatte jetzt gerade so eine große Konferenz, wo halt auch ein sehr krasses Thema diskutiert wurde. Und ich meine, wir leben ja mittlerweile in so einer Diskussionskultur in Deutschland, wo du ja nichts mehr groß sagst, weil dann sofort immer gleich alle Leute durchticken und durchdrehen. Und da haben die Leute echt erwachsen, normal miteinander ihre Standpunkte ausgetauscht. Mhm. Und die waren sowas von wie theologisch voneinander entfernt und es war trotzdem respektvoll, wo ich dachte so, okay, es geht doch. Also wenn du irgendwie dich ein bisschen zusammenreißt und ein bisschen irgendwie, was auch immer dann die Prise da war, hast, geht's.
Interessant.
Und vielleicht ist das auch eine Frage, die wir irgendwann mal geklärter bekommen, weil wir brauchen ja andere Leute in unserem Leben. Also was du ja auch meintest irgendwie in deiner Geschichte jetzt mit den Mentoren oder mit Leuten, die irgendwie da waren. Wir brauchen im Alltag eben ja eigentlich auch Leute, ne? Also dass wir nicht mit jedem Sturm irgendwie sofort sonst irgendwie umkippen, machen wir ja nicht. Also wir sind ja mittlerweile groß geworden und haben gewisse Sachen gelernt. Aber wenn ein großer Sturm kommt, also große Schiffe, reizen wir das Bild zu sehr aus. Aber wobei ist, das passt, ne? Wir behalten das bei. Wir sind Hamburger Jungs. So, moin, ne?
Genau.
Schiedwetter. So, auf jeden Fall, große Schiffe, denen macht ein Sturm nichts aus, die fahren da durch und gut ist, ne? Da wissen dann alle, wie, was zu tun ist und okay. Da wirst du vielleicht noch nicht mehr seekrank oder so. Und vielleicht gibt das ja sowas auch. Also ist die Frage, ob man irgendwann, dass die Stürme bleiben, aber man macht halt kein Schiffbruch.
Hast du denn den Eindruck, dein Schiff ist größer geworden sozusagen durch die Schiffbrüche?
Jetzt bei mir, schwer zu sagen. Oder war es immer schon groß, nur am Anfang wusste ich nicht, wie man damit fährt. Weil wenn du ein großes Schiff hast, also kannst du ja auch ein großes Schiff irgendwie zum Kentern bringen. Also nicht jedes. Aber ich habe ja technischer Zeichner Schiffbau gelernt. Also, aber... Naja, bei Blum und Voss, also ich weiß, wie das ist, wenn man seine Stulle zu Hause vergisst und das erst bei Blum und Voss entdeckt, wie Fettes Brot mal gesungen hat. Dann gibt es nämlich eine Fischfrikadelle vom Kiosk. Auf jeden Fall, wo waren wir?
Also ich würde sagen, wenn ich mein Schiff angucke, ist es nicht größer geworden. Ich würde sagen, mein Schiff ist ein Schiff voller Flicken. Auch voller Löcher noch. Einiges ist geflickt, so dass das auch hält bis zum Rest meines Lebens. Aber es gibt noch viele, viele Stellen, die geflickt werden müssen und wo es reintropft und wo das, ja, also, wenn es jetzt eine nächste große Krise gibt. Nur ich hoffe, dass das Schiff hält, ja. Also Krisen können ja immer so mal kommen. Manchmal sind Krisen ja auch gerade gut, weil sie dann das Schiff noch erst recht wichtiger machen und man dann sein Schiff noch mehr pflegt und hegt und die Löcher stopft oder so. Aber ich habe jetzt gerade bei der Ukraine-Russland-Geschichte auch gedacht, boah, was machen wir, wenn jetzt hier in Berlin plötzlich eine Bombe einschlägt, ja, und die Russen hier irgendwie eine Wasserstoffbombe draufschmeißen auf mein Haus und so, ja.
Da machst du nichts mehr. Nee. Das frage ich mich. Ich wohne auf einem Dorf. Also hier wird keiner eine Bombe raufschmeißen. Das heißt, wenn irgendjemand auf Berlin was macht oder so, dann stehe ich hier und denke so, ja toll, was mache ich denn jetzt hier?
Ich ziehe dann zu dir.
Also, wir haben Platz, das passt.
Ja, im Garten kann ich dann ein Zelt aufschlagen.
Wir haben einen großen Garten. Wir haben aber auch ein Gästezimmer. Kannst du auch im Zelt schlafen. Also passt.
Okay.
Nee, aber mein Schiff oder mein Leben, also ich gehe mit Krisen entspannter um. Mittlerweile. Also
das tue ich
bis
auch.
Jetzt. Also ich sehe Krisen manchmal kommen und bereite mich ein bisschen drauf vor. Also ich bin ja Feuerwehrmann zum Beispiel und als Feuerwehrmann, wenn das irgendwie jetzt stürmisch wird, dann weiß ich, okay, die Nacht könnte ein Einsatz kommen, und dann bereite ich mich drauf vor. Das heißt, ich stelle meine Schuhe hin, meinen Schlüssel, meine Klamotten, klär das irgendwie mit den Kindern, also wo die Kinder dann sind, dass wenn ich losgehe, dass alles okay ist, dass das Auto vielleicht schon richtig dasteht und all solche Sachen. Also ich bereite mich drauf vor. Und wenn dann der Sturm kommt und ein Einsatz kommt, dann bin ich nicht so, oh nein, Hilfe, wir werden alle sterben, sondern ich fahre ganz entspannt hin, ziehe mich um und wir ziehen los und retten die Welt. Das, was Feuerwehrleute halt machen. Hm. Neulich habe ich mal eine Katze vom Baum gerettet.
Oh, krass, Klassiker.
Aber nicht so wie im Fernsehen, das funktioniert nicht. Also das Viech klettert immer weiter hoch und irgendwann sägst du den Ast ab und die Katze fällt runter. Und Katzen fallen auf Pfoten und laufen weg und sagt nicht mal danke, das scheiß Viech. Und du hängst da irgendwie und denkst, ja super. Okay. Nee, aber jetzt schweifen wir hier total ab. Aber ist ja auch schön. Nee, aber gewisse Krisen mich nicht mehr so wie früher. Mhm. Also wenn ich gucke, was mich damals irgendwie oft aus der Bahn gehauen hat, ist mittlerweile entspannter. Hm. Also auch ehemäßig zum Beispiel. Und so, ich bin ja auch zum zweiten Mal verheiratet und Sachen, die in der ersten Ehe gestresst waren oder wo ich stressig war, ist jetzt halt nicht mehr, weil ich weiß, irgendwie muss ich nicht. Also ich kann auch anders sein. Hm. Und deswegen bin ich ein Engel. Nenne ich immer, aber oft, keine Ahnung. Oder meine Frau wahrscheinlich. Ja.
Also ich glaube, ja, ich glaube eine Sache. Ich glaube, bei mir ist es jetzt so, dass die Krise, sagst du, schockt dich nicht mehr so. Ich weiß, dass ich den Tag überleben werde. Das hat jetzt einfach meine Erfahrung gezeigt. Und ich habe irgendwie, ich bin ja in den anonymen Alkoholikern dann bei meinem letzten Rückfall bin ich immer in die Gruppen gegangen und da sagt man ja so, man soll wirklich nur 24 Stunden versuchen, trocken zu bleiben und keinen Alkohol zu trinken. Es sind jetzt nicht mehr 24 Stunden bei mir. Ich würde sagen, so 4, 5, 6, 7 Tage so im Voraus weiß ich, schaffe ich es auf jeden Fall. Aber das finde ich auch ein ganz guter Gedanke, ja, dass man nicht mehr so für immer denkt und ja und jetzt und Herr, ich gebe dir alles und morgen bricht der Himmel auf und alles wird geil, sondern ich weiß so, heute schaffe ich das, heute lebe ich, heute versuche ich ein guter Vater zu sein, heute versuche ich meinen Job irgendwie auf die Reihe zu kriegen in dieser Schule und heute nehme ich keine Drogen, heute trinke ich keinen Alkohol und heute lebe ich auch mit Jesus und lebe in diesem Boot und gehe mit ihm weiter und morgen ist ein neuer Tag und natürlich will ich es morgen auch wieder machen, aber ich denke jetzt irgendwie wirklich nur noch so tageweise, was mein Glauben
angeht. Aber dazu sind wir ja auch berufen. Wir sind ja dazu berufen. Also sagt Jesus ja auch irgendwie so, hey, der morgige Tag sorgt für sich selbst. Mhm. Also hat genug Sorgen, sorgt euch um heute und solche Sachen. Mhm. Also ist ja eigentlich total gut, was du machst. Mhm. Martin.
Mirko.
Was ist deine Lebensweisheit jetzt? Also wenn du sagen würdest, okay, gibt es noch Kavol Verlag mit diesen Postkarten oder Postern? Bestimmt, ne? Was wäre dein Das ist total schrecklich, diese Vorstellung. Was ist deine Kabul-Postkarte, die man über dein Leben schreiben würde? was wäre, was ist deine, wenn ich jetzt irgendjemand frage, oder was, das ist eine gute Frage, was würdest du deinem jungen Martin sagen? Wenn du jetzt hier Back to the Future, Martin Dreyer in Amsterdam.
Ich würde ihm sagen, träume weiter, und genieße das Träumen, ja, genieße das, genieße die Zeit, die du hast und weißt, dass etwas Besonderes ist, was du erlebst. Und pass auf, nimm dir Zeiten, wo du jeden Schritt nochmal nachdenkst und abwägst, ja, und besorg dir dafür auch gute Ratgeber, die dir dabei helfen. Weil man das alleine nicht schafft, weil man alleine immer nur in seiner eigenen Perspektive denkt. Also ich glaube, manch Schiffbruch in meinem Leben hätte ich vermeiden können, wenn ich einen guten Ratgeber gehabt hätte. Einen guten Freund oder besser noch einen guten Seelsorger oder Pastor. Das hatte ich nämlich eigentlich nie. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich damals bereit dazu gewesen wäre. Das ist nochmal eine zweite Frage, aber eigentlich hatte ich auch in der Jesus Freaks Zeit nie jetzt so einen Ratgeber, Pastor, auf den ich gehört hätte und der mir auch gesagt hätte, komm Martin, jetzt mach mal irgendwie 2 Wochen Urlaub oder mach mal weniger oder investiere dich mal mehr in deine Ehe oder pass auf mit deiner Sucht, hör mal auf dem Alkohol oder irgendwie sowas. So eine Person gab es irgendwie nicht. Ja.
Ja. Ja, ist ein guter Punkt. Ich habe zum Beispiel meine letzte Krise, also Schiffbruch, weswegen wir dann da aus Röhrsdorf auch weggezogen sind, aber das erzähle ich ja dann das nächste Mal. Mhm. Danach mir halt auch einen Seelsorger gesucht, also jemanden zum Reden, eine Woche irgendwie da gewesen oder 4 Tage. Und dann war gut, ne? Dann war es geklärt. Also man muss nicht irgendwie alles ewig mit sich rumschleppen. Und das wäre gut gewesen, wenn ich das auch früher gewusst hätte. Mhm. Ist ein guter Punkt, ja. Cool, aber das ist für ein Poster schon viel, viel lang. Viel zu lang.
Genau.
Du gibst denn ein Kabul-Buch raus, so hier. Martin, aber danke. Also, das ist sowieso danke. Also, einfach danke, dass du unterwegs bist und dass irgendwie wir uns damals kennengelernt haben und du gesagt hast: so, hey, mach doch mit. Schon cool. Ist schön. Und auch jetzt hier, also Tatsache nach 30 Jahren hier wieder irgendwie so zusammen irgendwie zu erzählen, sich wieder aktuell kennenzulernen. Also es war ja wirklich ein paar Jahre, wo man nur ab und zu mal telefoniert hat oder sich vielleicht mal kurz irgendwo gesehen hat. Also so viel, wie wir jetzt reden, haben wir schon lange nicht mehr. Mhm. Also selbst zu Jesus-Fix-Zeiten manchmal nicht so. Also es ist cool. Schöne Technik, die wir hier haben. Okay, dann machen wir hier mit unserem Gast Feierabend. Das war unsere erste Folge Schiffbruch mit Jesus. Wenn es dir gefallen hat, dann abonnier diesen Kanal. Du kannst uns überall hören, wo es Podcasts gibt. Vielleicht irgendwann sogar auf YouTube sehen. Ich keine Ahnung, ob das interessant ist. Es gibt anscheinend Menschen, die sich Podcasts irgendwie auf YouTube anhören. Wir liefern alle 2 Wochen, das ist der Plan, ernst gemeint, alle 2 Wochen eine Folge. Wir haben schon ein paar Stück vorbereitet, spannende Gäste. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns. Ihr könnt, also der einzige Kanal, den wir haben, ist eigentlich Instagram, Tatsache. Also kein Facebook, keine Webseite, kein gar nichts, sondern einfach Instagram. Schiffbruch.mit.jesus. Schreibt uns da, schreibt uns Kommentare. Da reagieren wir hoffentlich. Oder sonst, wenn ihr unsere Privatsachen, Namen habt, Adressen habt oder so, könnt ihr uns auch so schreiben. Ne?
Ja.
Oder einladen.
Genau.
Wenn ihr uns irgendwen übergeben wollt.
Genau. So. Und in der nächsten Folge werdet ihr von Mirkus Schiffbruch erfahren. Da freue ich mich.
Ja. Ich auch. Also, ja, doch. Weil Gott gut ist.
Okay.
Dann Rock'n'Roll und Segen.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.